Dezember ist ein ganz besonderer Monat für Derma at Home, weil Sie dort mitmachen und etwas gewinnen können. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Denn wir werden einmal sämtliche Sendungen des gewesenen Jahres, muss man sagen, und des noch laufenden Jahres einmal Revue passieren lassen, werden Ihnen Fragen stellen. Und wenn Sie die alle richtig beantworten, dann gibt es hier etwas. Was? Das sehen Sie hier unten schon wunderbar dargestellt. Das alles für Sie, das steht bereit. Und die Teilnahmebedingungen werde ich Ihnen gleich erklären. Aber zuvor vielleicht noch etwas ganz Besonderes. Wir sind ja immer am ersten Mittwoch des Monats für Sie da. Und der erste Mittwoch im Dezember, der kann auch mal auf einen 4. Dezember fallen. Und dieser Tag ist der Geburtstag von Sascha Gerdes. Und deshalb, wir haben vorhin schon angestoßen, lieber Sascha, gratulieren wir dir ja auch nochmal von Derma at Home ganz, ganz herzlich zu deinem Geburtstag. Wünschen dir alles Gute und freuen uns auf weitere Derma at Home-Sendungen mit dir in den nächsten Jahren. Also nochmal ganz herzlichen Glückwunsch von der gesamten Derma at Home-Community. Ich spreche jetzt mal für Sie alle mit.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Glückwünsche, aber Geschenke gibt es für mich heute nicht, sondern für Sie, wenn Sie eben gleich die Fragen richtig beantworten. Aber wie das genau funktioniert, erklärst du jetzt nochmal.
Sie sehen uns hier als Schneemänner stehen. Wir sind ja im Prinzip noch im Anfang des Advents. Es ist noch nicht Nikolaus gewesen und hier in Kiel liegt auch gar kein Schnee. Wir haben uns aber gedacht, ein bisschen winterliche Atmosphäre bringen wir einmal herein. Und wir wollen auch gleich in Medias Res gehen, weil wir doch ein strammes Programm mit Ihnen absolvieren möchten und Ihnen natürlich die schon versprochene Chance geben auf diese wunderschönen Geschenke, die Sie eben gesehen haben. Ich möchte mit Ihnen einmal die Teilnahmebedingungen durchgehen. Sie können gewinnen, das ist das Wichtigste. Dazu müssen Sie sich eindeutig im Chat mit Ihrem vollen Vor- und Nachnamen einwählen. Wir haben ja ein paar sehr treue Derma at Home-HörerInnen und die wissen das schon alles. Und Sie werden auch die Fragen über die Chat-Funktion beantworten. Das ist ganz wichtig. Und es ist natürlich auch wichtig, dass Sie das mit einer gewissen Geschwindigkeit machen. Denn wer gewinnt, das ist der, dessen erste richtige Antwort im Chat für uns sichtbar wird. Und wir haben hier im Hintergrund einen fleißigen Mitarbeiter. Und der passt genau auf, wer die erste richtige Antwort im Chat geschrieben hat. Schreibt die extra auf einen Zettel. Und die zählt. Und wer am Ende die meisten richtigen Treffer hat, der gewinnt. Sollte es ein Gleichstand sein, werden wir hier mit einem anderen Team das Los für Sie ziehen. Und dann werden wir so gerecht wie möglich die Preise verteilen. Ja, die Preise, Sie haben sie schon gesehen. Und diesmal sind es drei Preise, die wir wieder vergeben können. Einmal einen sehr schönen Geschenkkorb mit italienischen Spezialitäten hier aus einem sehr schönen italienischen Markt in Kiel. Dann gibt's dem Advent angepasst ein Paket mit den berühmten Elisenlebkuchen, auch was ganz Leckeres. Und schon die Tradition bei Derma at Home. Alles ist rosa, natürlich auch bei uns. Und dementsprechend können Sie zwei Flaschen dieses super leckeren Roséweins aus der wenig bekannten Region Saale und Unstrut gewinnen. Und ich kann Ihnen verraten, also zumindest unser Lieblingswein im Sommer ist tatsächlich alles rosa. Und es ist sehr ungewöhnlich, weil man ihn selten findet. Aber hier haben Sie die Möglichkeit, ihn direkt nach Hause zu bekommen. Also, ich hoffe, Sie haben sich alle angemeldet und Sie haben das mit vollem Vor- und Zunamen getan. Und dann können wir schon mal so langsam in Richtung der ersten Frage gehen. Wir haben heute weder eine Derma News Abteilung, noch haben wir eine Speakers Corner. Dafür haben wir eine Winners Corner. Das heißt, wenn wir um 9 Uhr hoffentlich durch sind mit den Fragen, dann wird kurz ausgewertet und dann werden wir in der Winners Corner natürlich die Gewinner präsentieren und Ihnen auch schon die Preise zuordnen. So, ich glaube, das war es erstmal, lieber Sascha. Und wir fangen jetzt einmal an mit einer Frage, die, ich hoffe, du kannst es richtig aussprechen.
Ja.
Das ist nämlich ein Derma at Home Wort, was Sie gleich lesen werden. Und es fängt an mit einer Aufwärmfrage und auch die zählt schon für die Gewinner nachher.
Also gut, dann die Hände an die Tastatur. Wir kommen zur ersten Frage, die Warmwärmfrage. Da geht's schon los. Warmwärmfrage zum Adventsquiz. Hätte auch Glühweinfrage sagen können. Das wäre so ähnlich
alles
inhaltlich gewesen. Die erste Frage, Frage 0 sozusagen, ist: Wie wird die Untersuchung genannt, bei der dieses Instrument verwendet wird. Und hier sehen Sie es schon. Die erfahrenen Dermatologinnen und Dermatologen unter uns kennen das. Oder Sie haben am Dermastart-Up teilgenommen. Da erklären wir das, was man damit natürlich macht. Und die meisten wissen es sicherlich. Wir kriegen den Chat immer mit ein bisschen Verzögerung. Da lassen wir uns nicht von irritieren. Sie tippen einfach ganz schnell immer die richtige Antwort an und drücken auf Enter und dann landet es im Chat und dann kann nichts mehr passieren und wir werten es aus und wir sehen auch schon, da kommen die ganzen richtigen Fragen, Antworten auf diese erste Frage herein. Es ist natürlich die Dioskopie.
Meine Güte, sind Sie schnell. Ich bin ja ganz fasziniert, wie schnell hier die Antworten gekommen sind. Und natürlich, der Glasspateltest ist nett gemeint, aber Frau Röseke, schlecht, Sie haben nicht bei Derma at Home bei Derma Startup teilgenommen. Das ist, da haben wir es den, erklären wir es den jungen KollegInnen, dass das formale Wort tatsächlich Dioskopie ist.
Genau.
So, dann machen wir weiter.
Gut, jetzt geht's aber jetzt wirklich an die Inhalte des Jahres. Genau. Wir wollen natürlich die Quintessenz auch nochmal zusammenfassen, was sich alles getan hat und was es Neues gibt. Und du startest mit Professor Brehler aus Münster.
Genau. Und wir haben im Januar die Allergen-Immuntherapie gehabt und ich musste selber lernen, dass es nicht mehr Hyposensibilisierung heißt, sondern eben das schöne Wort Allergen-Immuntherapie dafür verwendet wird. Und neben den vielen hochinteressanten Aspekten, die Professor Brehler uns dargestellt hat, hat mich besonders das fasziniert, dass er nämlich nochmal auf die besonderen Allergenspektren der Hausstauballergie eingegangen ist. Und Sie sehen hier das, was uns allen bekannt ist, die Hauptallergene der P1, eine Protease. Und Proteasen sind deshalb so wichtig, weil alle diese Allergene diese Eigenschaft brauchen, um überhaupt zum Beispiel Schleimhautbarrieren zu überwinden. Und hier ist es wichtig, dass das Hauptallergen der P1 natürlich auch deshalb für uns bedeutsam ist, genau wie der P2, weil Allergen-Immuntherapie sicher gegen die Hauptallergene und die Hauptkomponenten der Allergene richten soll, um effektiv zu sein. Und neben dem DRP1 ist klar, das wissen wir auch alle aus unseren Lehrbüchern, spielt das DRP2 eine ganz wichtige Rolle. Und Sie sehen auch die Prozentzahlen hier, 80-90%, 90% beim DRP2, also ganz, ganz wichtig. Aber Professor Brehler hat auch darauf hingewiesen, dass es noch eine weitere Gruppe, ein weiteres wichtiges Allergen gibt, was für die Hausstaubmilben von ganz großer Bedeutung ist und was immer mehr an Bedeutung gewinnt. Und deshalb wollen wir von Ihnen wissen, welches Allergen ist neben der P1 und der P2 für die Allergien gegen Hausstaub wichtig?
Sicherlich eine super wichtige Information, die wir dieses Jahr bekommen haben, weil wir verpassen doch einige Hausstauballergien.
Donnerwetter, das ging ja schnell.
Ui, hat jemand das nochmal durchgearbeitet vor der Veranstaltung?
Ja, und Sie haben vollkommen recht. Ich sehe das hier ja auch im Chat. Wir können das verfolgen. Sie sind wahnsinnig schnell und tatsächlich wollten wir das DRP23 wissen, denn das DRP23 taucht jetzt immer wieder auf, wenn zumindest die aktuellen Hausstaubmilbenextrakte auf die Zusammensetzung der verschiedenen Proteine angeschaut wird. Und da gibt es nochmal am Ende einen ganz deutlichen Peak für DRP23. Und Professor Brehler hat ja auch gesagt, dass das zukünftig sicherlich auch für die entsprechende Immuntherapie, ob jetzt SLIT oder SCID, Berücksichtigung finden wird. Also glaube ich, wie du schon richtig sagst, Sascha, eine ganz, ganz wichtige Information, die Herr Brehler uns da mitgegeben hat.
Gut, geht's in den Februar. Wir machen weiter mit dem Klassikerthema für den Februar eigentlich, nämlich der atopischen Dermatitis. Und von Anfang an eigentlich dabei Professor Werfel aus Hannover, der uns immer wieder das Update zur atopischen Dermatitis gibt, so auch in diesem Februar 2024. Und natürlich ist es wieder so, dass wir ein Augenmerk auf die modernen Therapieoptionen gegeben haben, weil bei den Biologika ist ja im Dezember 2023 ein neues Biologikum mit in den Handel gegangen, nämlich das Lebrikizumab, ein monoklonaler Antikörper, der Interleukin 13 inhibiert. Und Professor Werfel hat uns anhand dieses Schaubildes noch mal ein bisschen die Unterschiede der jetzt drei zugelassenen Biologika aufgezeigt. Das Dupilumab ja schon seit 2017 in der Versorgung und bekannt, ist ja ein Rezeptorblocker, den IL-4-Rezeptor Alpha blockiert und und damit IL-4 und IL-13 die Signalkaskade unterbricht. Das Tralokinumab kam dann als nächstes hinzu, ein Antikörper, der eben IL-13 inhibiert, und dadurch verhindert es die Bindung von IL-13 an den Typ-2-Rezeptor und diesen sogenannten Decoy-Rezeptor und unterbricht dadurch die IL-13-Funktion. Und das Lebrikizumab, eben der neueste im Bunde, ist der Antikörper, der auch an IL-13 bindet, aber so, dass die Signalkaskade an den Typ-2-Rezeptor blockiert wird, aber es weiterhin an diesen Decoy-Rezeptor bindet. Und was der genau macht, wissen wir jetzt nicht so ganz genau, aber eine Vermutung ist, dass der eben dafür sorgt, dass IL-13 auch aus dem System ausgeschleust und ausgewaschen wird sozusagen, und deswegen vielleicht ein kleiner Vorteil von der pathophysiologischen Wirkung von Lebrikizumab, dass IL-13 noch besser inhibiert wird in seiner Wirkung. Und die klinischen Daten zeigen das auch, dass das Lebrikizumab in den Studien wirkt stärker ist als das Tralokinumab und sehr vergleichbar zum Dupilumab. So, jetzt lange Vorrede, jetzt ist die Frage einfach. Welcher Antikörper zur Therapie der AD hat keinen Einfluss auf den Decoy-Rezeptor für Interleukin 13? So, hauen Sie in die Tasten. Eine Feinheit sozusagen dieser Biologikatherapie. Man versucht ja immer, diese Unterschiede herauszuarbeiten, damit man das besser erklären kann, warum die klinischen Daten so unterschiedlich sind. Und wir schauen mal, ob die Antworten ankommt. Die erste Antwort ist, habe ich es nicht gut genug erklärt?
Du hast es so gut erklärt, dass es eigentlich selbsterklärend waren, weil du hast die Antwort schon in deiner Erklärung gegeben.
Ich habe extra, weil ich finde, das ist so speziell, dass man das, glaube ich, immer mal wieder erwähnen muss. Und jetzt haben wir aber auch die richtige Antwort schon dabei. Die richtige Antwort ist nämlich das Lebrikizumab. Das ist tatsächlich diese Besonderheit, warum Tralokinumab und Lebrikizumab in der Wirkung etwas anders sind, weil eben Lebrikizumab so inhibiert wird, dass es trotzdem weiterhin an den Decoy-Rezeptor andocken kann. Gut.
Ja, man vermutet ja, dass der Decoy-Rezeptor so ein natürlicher Regulator für das Interleukin 13 ist. Und deshalb kann es schon bedeutend sein, ob ein Antikörper auch diesen natürlichen Weg blockiert oder nicht. Und wie du schon gesagt hast, Lebrikizumab tut das nicht. Und deshalb scheint es gewisse Eigenschaften zu haben, die sowohl die Dupilumab als, weil das ja auch Interleukin 4/13 ist, nicht Dupilumab kommt hier ja ganz oft, ist ja nicht spezifisch für Interleukin 13, sondern bindet an den Rezeptor. Und die beiden einzigen sind eben Tralokinumab und Lebrikizumab. Wir vermuten, dass eben einige Vorteile für Lebrikizumab dort bestehen. Aber wir haben ja auch schon ganz viele richtige Antworten und das ist ganz toll. Wunderbar. Wir gehen zur nächsten Frage und wir kommen zum Vortrag unseres kleinen Phlebologie-Blocks, den wir bei Derma at Home Anfang des Jahres gemacht haben. Und den haben wir ja begonnen mit Professor Stücker aus Bochum, sozusagen unserem dermatologischen Venenpapst. Und der Titel war Diagnostik und Therapie in der Praxis. Und ich glaube, das war ganz, ganz wichtig. Ich muss selber sagen, ich bin kein Phlebologe, aber ich habe super viel gelernt. Auch die Begrifflichkeiten nochmal wieder aufgefrischt. Und ich hoffe, das ging Ihnen auch so. Was ich besonders interessant fand, war, dass die Oberflächenthrombose nicht mehr, sagen wir mal, eine Krankheit ist, die null Risikoprofil hat, sondern dass es tatsächlich auch bei der Oberflächenthrombose thrombembolische Komplikationen geben kann. Und Sie sehen hier auch, das hatte Professor Stücker uns mitgegeben, ein ähnliches Risikoprofil wie bei der Tiefenvenenthrombose. Und Sie sehen nochmal die typischen klinischen Zeichen, überwärmte, schmerzhafte Areale mit diesem tastbaren, schmerzhaften Strang, Umgebungsödem, manchmal sogar Pruritus, Schmerzen möglich und dann eben auch sogar eine stärkere, eine nicht vorhandene Schwellung bei der oberflächlichen Venenthrombose. Und das ist ein guter Diskriminator zur tiefen Venenthrombose, zumindest klinisch. Und dann hatte er uns noch erklärt, dass wir heute auch eine sehr gute Therapieoption haben, und zwar nicht die klassischen Heparingele, die wir noch gelernt haben, dort drauf zu tun, sondern ein ganz besonderes Medikament. Und deshalb haben wir die Frage für Sie ausgewählt, mit welchem Wirkstoff kann eine Oberflächenthrombose mit mindestens 5 cm Thrombuslänge systemisch behandelt werden? Jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob Sie sich den Namen merken konnten. Ich muss ihn immer wieder neu nachlesen. Hm. Jetzt müssen wir einmal gucken. Wir suchen den generischen Namen, also nicht den Medikamentennamen, sondern wir suchen das INN und da kommt auch schon das INN. Hm. Ob Arixtra das ist, muss ich tatsächlich passen. Ich nehme es mal an, aber wir wollen ja gerne immer die wissenschaftlichen Namen, in diesem Fall Fondaparinux. Und Sie haben vollkommen recht, hier haben wir nach Fondaparinux gesucht. Und ich glaube, wer heute jetzt in seiner Praxis oder in der Klinik eine oberflächliche Venenthrombose sieht und sieht auch, dass es eine lange Thrombuslänge hat, wird jetzt automatisch dieses Medikament verordnen, um auch den Komplikationen tatsächlich entgegenzuwirken.
Ja, und damit sind wir im April angekommen und die Phlebologie ging weiter im April. Wir hatten zu Gast Professor Dissemont aus Essen, der uns dann sozusagen nochmal einen tieferen Einblick in das Ulcus cruris venosum gegeben hat, als ja die Hauptmanifestation des Ulcus cruris. Und er hatte nochmal darauf hingewiesen, wie häufig wirklich dieses Krankheitsbild ist. Und wir alle in der Dermatologie, das ist natürlich unser täglich Brot. Mehr als 1 Million Betroffene in Deutschland. Frauen sind etwas häufiger betroffen als Männer. Wenn man es einmal hat, ist die Rezidivrate doch sehr hoch und es verursacht auch tatsächlich extrem hohe Kosten. Also einige Biologika sind fast nicht teurer als die Kosten, die durch ein Ulcus cruris venosum sozusagen erzeugt werden pro Jahr in Deutschland. Und dann hatte Professor Dissemont auch nochmal darauf hingewiesen, dass ein Ulcus cruris erstmal keine Diagnose ist, sondern es ist nur die Beschreibung eines Symptoms. Also wenn wir sozusagen eine Diagnose stellen wollen, müssen wir dem Ulcus cruris immer noch einen Nachnamen geben, wie eben zum Beispiel Venosum, was das häufigste mit bis zu 80% der Ulzerer sind, dass es eben venöser Genese ist, dann weniger häufig eben das rein arteriöse Ulcus cruris, aber natürlich auch die Mixtum, also die beider Gefäßstrecken sozusagen als Genese haben, sind natürlich auch nicht ganz unwahrscheinlich und genauso häufig wie das reine Ulcus cruris arteriosum. So, und dann stellte sich aber die Frage, was gehört nicht zu den drei Säulen der Therapie eines Ulcus cruris venosum? Da haben wir drei Auswahlmöglichkeiten für Sie und Sie wählen bitte das aus, was nicht zu den drei Säulen gehört. Das hatte Professor Dissemont noch mal ganz schön dargestellt. Wenn wir eben therapieren wollen, ist es eben ganz wichtig, dass wir nicht nur auf eine Maßnahme fokussieren, sondern eben das als Komplextherapie uns angucken. Und da sehe ich auch schon aus dem Augenwinkel, dass die richtigen Therapien dort kommen. Shave-Therapie ist hier keine Basismaßnahme, also keine feste Säule der Therapie des Ulcus cruris venosum. Und wir haben noch eine Folie angehangen. Gleich hier sieht's, ist nochmal die richtige Antwort dargestellt. Also Shave-Therapie gehört nicht dazu. Und hier aus seinem Vortrag das entsprechende Bild. Also es ist einmal die interventionelle Venentherapie. Dann ist es natürlich das, also die Ursache sozusagen zu beheben vom Ulcus cruris venosum. Dann das Wundmanagement, um die Folge, das Symptom zu behandeln. Und dazu gehört immer zwangsläufig als feste Säule natürlich auch die Kompressionstherapie, um das Ödem auch zu behandeln. Gut, damit war die Phlebologie für dieses Jahr erledigt.
Ja, genau. Und ich glaube, es war gut, dass wir mal diesen Phlebo-Schwerpunkt gemacht haben. Wir haben auch sehr gute Rückmeldungen bekommen, weil das ja auch auf den Kongressen der allgemeinen Dermatologie eher weniger berichtet wird. Und wir fanden es gut, dass wir hier das bei Derma at Home einmal gemacht haben. Ein weiteres Highlight war tatsächlich im Mai der Vortrag über Tropenkrankheiten, aber nicht ganz allgemein, sondern am Standort Deutschland. Also was können wir hier in Deutschland an Tropendermatosen finden? Und der Dr. Fischer vom Bundeswehrkrankenhaus in Hamburg, selber ja viel in den Tropen tätig, hat uns dort einen ganz tollen Vortrag gehalten. Und ich erinnere noch sehr schön seine Beschreibung über die Lava Migrans vom Elbstrand, die mit dem zu tun hat, was wir auch gleich noch besprechen wollen, nämlich dieser Erkrankung hier. Und Sie sehen hier einmal ein Bild, was er uns mitgebracht hat. Und warum hat er uns das mitgebracht? Weil wenn Sie da unten Leishmania infantum lesen, in der zweiten Zeile steht Mallorca. Und das ist etwas, was häufig übersehen wird. Die Leishmaniose der alten Welt ist eben nicht nur eine Krankheit der Entwicklungsländer, sondern sie kann auch im Mittelmeerraum vorkommen und hier ganz besonders in Spanien, in den Küstenregionen und einschließlich der Balearen. Und das ist natürlich immer schon fast ein geflügeltes Wort geworden bei uns. Wer eine Finca auf Mallorca hat, sollte aufpassen. Und wo sollte er schlafen, Sascha?
Nicht im Erdgeschoss.
Nicht im Erdgeschoss, sondern im ersten Stock, weil Phlebotomus die übertragenden Mücken nur ganz wenig hoch in Anführungsstrichen springen können. Also die Gäste im Erdgeschoss und selber im ersten Stock und höher wohnen. Aber wie kommt es zu diesen Infektionen und wer vor allen Dingen überträgt die Leishmanie? Und das ist jetzt die Frage für Sie. Welche Wirtstiere sind auf Mallorca oder in Spanien das wichtigste Reservoir für Leishmaniasis? Jetzt bin ich mal gespannt, was Sie antworten, denn Sie haben diese drei Antwortmöglichkeiten.
Ja, es war überraschend, nicht? Also auf Mallorca hat man da jetzt nicht unbedingt mitgerechnet, aber...
Also wir haben hier einige wirklich superschnelle. Ja. Dein Wetz die Hände für die Tastatur, Sascha, war es gut
hat
angekommen.
Funktioniert.
Und ich sehe hier auch schon lauter richtige Antworten. Ja, tatsächlich ist es nicht die Katze, sondern es ist tatsächlich der Hund. Und Sie sehen hier die richtige Antwort. Und ich habe Ihnen noch mal das Bild mitgebracht, was Dr. Fischer uns auch mitgebracht hat. Und die Karte, die er dazu gezeigt hat, war wirklich erschreckend. Denn das ist bis zu 30% teilweise höher der Hunde, die dort leben in Spanien an der Küste oder im Inland und auf den Balearen, haben eine Leishmaniose oder Leishmaniasis. Und wer dann gerne mal mit Hunden spielt, und das sind natürlich auch Kinder, die können tatsächlich sich von diesen Hunden infizieren. Und wenn immer Sie eine Läsion sehen bei Menschen, die eben nicht irgendwo aus den Tropen zurückkehren, sondern zum Beispiel öfter auf Mallorca oder in Spanien Urlaub machen, die nicht in erwarteter Zeit abheilt, die nicht gut auf Kortikoide anspricht, dann denken Sie bitte an eine kutane Leishmaniose, machen Sie eine entsprechende Biopsie, schreiben das bitte unbedingt als Verdachtsdiagnose drauf, damit entsprechende Spezialfärbungen gemacht werden können durch die Histologen und dann die Diagnose eindeutig gestellt werden kann. Und das ist tatsächlich der Hund als Reservoir, was mich damals sehr erstaunt hat. Und auch die Larva migrans vom Elbstrand kommt von Hunden. Nämlich die Hunde, die als Ferienflieger in die Tropen fliegen und dort die Würmer aufnehmen, dann zurückkommen und ihre Hinterlassenschaft, zum Beispiel einen Kot, am Elbstrand oder anderen Stränden lassen. Und wenn dann über kurze Zeit eine entsprechende Klimasituation ist, zum Beispiel auch Nächte, die 20 Grad und wärmer sind, dann können die Larven länger überleben. Und wenn man dann barfuß über den Strand geht oder sich gar hinlegt, dann kann man auch in Hamburg oder sonst wo eine Larva migrans erwerben. Das nur nebenbei. Gut, jetzt gehen wir von den Tropen wieder in die heimischen Gefilde.
Und wir wechseln zu einem Vortrag von mir. Ich darf mich einmal selbst zusammenfassen. Es ging noch einmal um die Psoriasis im Sommer dieses Jahres. Was gab es da Neues? Was ist so das Hot Topic, um das es viel Gesprächsstoff im Moment gibt? Und eins ist sicherlich das Inflammationsgedächtnis. Vielleicht reden wir demnächst auch über Begriffe wie Remission. Darüber kann man streiten, ob das ein guter Begriff ist für die Psoriasis. Aber ich hatte dann nochmal diese Arbeit gezeigt, die versucht hat, es ein bisschen zusammenzufassen und auch zeigt, dass so ein Inflammationsgedächtnis, was in Geweben ausgebildet werden kann, wie zum Beispiel der Haut, eben sehr vielschichtig sich aufbauen kann. Es kann zu Methylierungsveränderung der DNA kommen, es kann zu epigenetischen Modifikationen kommen, das heißt, die DNA wird dann unterschiedlich gut ablesbar, es können Mikro-RNA-Proteine produziert werden, es kommt aber auch zum Gewebsumbau, der auch Einfluss sozusagen auf das Inflammationsgedächtnis hat und dann auch zu residenten Zellen des angeborenen und erworbenen Immunsystems, die dann eben vermehrt sich in diese Gewebe bewegen und auch dort verbleiben und dann eben dazu führen können, dass die Entzündung sich chronifiziert und im Gewebe eben ortsständig wird und bleibt. Wir haben eine Frage dazu, nämlich auch die Therapien haben dann vielleicht Besonderheiten dabei. Und Frage 6 ist, ein sehr gutes Therapieansprechen bei Psoriasis ist von welchem Faktor besonders abhängig? Das ist sicherlich etwas, was wir diskutieren. Sie haben hier 4 Auswahlmöglichkeiten. Erstens weibliches Geschlecht, zweitens ein Normalgewicht, BMI unter 25, drittens eine kurze Krankheitsdauer oder viertens die Vortherapie mit UVB. Und sie sind so schnell, wir können gar nicht aussprechen und es kommen schon sozusagen die richtigen Antworten. Und es ist natürlich richtig, dass ein gutes Therapieansprechen, und dafür gibt es jetzt die ersten Studiendaten auch von einer Studie, die, glaube ich, weltweit sehr viel Aufmerksamkeit erregen wird, die eine deutsche Studie ist, die nur in Deutschland durchgeführt wurde, die GUIDE-Studie, wo man ganz klar sieht, dass wenn man früh nach Erstmanifestation beginnt, mit einer hocheffizienten, zielgerichteten Therapie zu behandeln, dass das Ansprechen deutlich besser ist. Und im Moment kommen jetzt bei den Kongressen immer die Ergebnisse der Folgeauswertung der Studie auch. Und wir sehen auch, dass das Ansprechen nicht nur besser ist, sondern wir sehen auch, dass es nachhaltiger ist. Wir sehen auch, dass geringere Mengen des Medikaments gebraucht werden, um das aufrechtzuerhalten, das Therapieansprechen.
Ich bin total begeistert, wenn ich Ihre Antworten hier sehe, wie schnell Sie die richtige Antwort gegeben haben. Und das freut uns auch ganz besonders, dass offensichtlich die Fortbildung, die wir hier machen und auch das teilweise ja durchaus komplexe Krankheitsgeschehen, was wir Ihnen präsentieren müssen, doch so nachhaltig Ihre wahrscheinlich Therapie beeinflusst haben. Denn wenn Sie Patienten haben, die gerade eben eine Psoriasis bekommen haben, dann sind Sie wahrscheinlich eher geneigt, schon eine effektive Systemtherapie anzusetzen, als vielleicht KollegInnen, die nicht bei Derma at Home StammgästInnen sind. Wunderbar, wir gehen einmal weiter zur nächsten Frage und Sie haben natürlich völlig richtig, die kurze Krankheitsdauer ist hier, was gesucht wurde. Ja, und dann hatten wir so als Sommerintermezzo wieder einmal Frau Professor Staubach aus Mainz. Sie wissen, Frau Staubach ist selber im neuen Rezepturformularium-Ausschuss tätig. Sie hat uns Neues aus dem NRF berichtet und sie hat, und deshalb habe ich das rausgegriffen, nochmal wirklich intensiv darauf hingewiesen, dass Antibiotika heute mit Ausnahme der Akne und der Akne inversa, wo Clindamycin nach wie vor auch leitlinienkonform gegeben werden kann, nicht mehr gegeben werden sollten. Dazu gehören auch die wunderschönen Mischpräparate, die zum Beispiel Gentamycin enthalten, wie Sulmycin, Celestan V und wie sie alle heißen. Und hier hat sie uns die Wirkstoffe aus der Reihe der Antiseptika nochmal aufgeführt und eine Lanze dafür gebrochen, zukünftig bitte nur noch diese Wirkstoffe einzusetzen, wenn denn antibakteriell auf der Haut therapiert werden soll. Das ist einmal das Polyhexanid und dann das Octinidin-Dihydrochlorid, was alle auch aus den Desinfektionssprays kennen. Auch das Chlorhexidin ist sehr, sehr gut geeignet und nach wie vor auch noch verwendet wird das Povidon-Jod, obwohl das ein Nischendasein hat, auch aufgrund der Tatsache, dass bei Jodallergikern das natürlich auch nicht gegeben werden kann. Also vor allen Dingen Polyhexanid oder das PHMB, Octinidin und Chlorhexidin. Und sie hat uns auch hier einige Rezepturen mitgegeben und sie hat auch noch eine andere Rezeptur uns mitgegeben. Und das ist eine Rezeptur, die meine Lieblingsrezeptur ist. Und ich wusste tatsächlich in der Sendung noch die Rezepturnummer. Und genau danach möchte ich Sie jetzt auch fragen, welche NRF-Nummer kodiert die hydrophile Prednikabat-Creme mit Octinidin-Hydrochlorid? Mal schnell sehen, ob Sie das schon so im Finger haben, wenn Sie es aufschreiben. Und da bin ich jetzt mal ganz gespannt.
Fragen werden immer schwieriger. Aber ich glaube, was an der Frage sehr schön ist, weil es gibt ja leider kein Fertigpräparat im Handel, was so eine Kombination
gar nicht
zulässt.
Nein. Nicht?
Und die Fertigpräparate, die noch im Handel sind, enthalten...
Ach, super.
Super.
Schon
super.
Da. Ja.
Und die Fertigpräparate enthalten ja zum Teil noch Triclosan.
Ja.
Und das soll man ja, war nicht mehr auf der Liste dabei, ja. Soll man nicht mehr einsetzen.
Infektocordisept zum Beispiel enthält das und Frau Staubach hatte auch genau gesagt, so etwas nicht mehr. Mhm. Es ist auch nicht mehr in den Empfehlungen tatsächlich auch der Mikrobiologen enthalten. Deshalb das Polyhexanid, das Octinidin-Hydrochlorid, das sind sozusagen die Arbeitspferde jetzt zur topischen antibakteriellen Therapie. Aber ich sehe schon, fantastisch, fantastisch, fantastisch. Sie haben das toll gemacht.
Und das ist, ja, wer es noch nicht kannte, jetzt merken, weil das
1145, ist, ja, das genau. ist sozusagen die magische Nummer bei der Prednika-Bartcreme mit Octinidin.
So, wir gehen weiter. Jetzt kamst du und hast uns ein Update gegeben zur Psoriasis Arthritis, aber mit dem Fokus aus dermatologischer Sicht, eben nicht aus rheumatologischer Sicht, weil so langsam hat man das Gefühl, es ist ja immer schwieriger, einen Rheumatermin zu bekommen. Wir Dermatologen übernehmen tatsächlich gerade an den Zentren, die sich viel mit Psoriasis beschäftigen, doch immer mehr auch die Versorgung von eben Psoriasis Arthritis. Und du hattest doch mal darauf hingewiesen, es gibt Prädiktoren der Psoriasis Arthritis, also Dinge, an denen wir ablesen können, dass die Patienten ein höheres Risiko haben, eine Psoriasis Arthritis eben zu entwickeln oder auch schon zu haben. Das sind natürlich einmal die Arthralgien, aber hier besonders eben die Schmerzen an Lokalisationen, wo die PSA sich eben vornehmlich breit macht, wie der Fersenschmerz zum Beispiel oder der Sehnenansatzschmerz oder der nächtliche Rückenschmerz. Manche Patienten berichten eben davon, wenn sie laufen, dass es beim Auftreten mit dem Fuß wehtut. Auch die schwere Psoriasis ist ein Prädiktor für PSA. Die Nagelbeteiligung, der intertriginöse Befall, die positive Familienanamnese für die PSA. Und das war mir ehrlich gesagt gar nicht so präsent in dem Moment, die Fatigue.
Ja.
Weil das sehen wir bei der nur Hautpsoriasis nicht so häufig. Also wenn da ein Patient wirklich darüber klagt, dann nochmal Alarmglocken auch für die PSA und das Übergewicht als Risikofaktor eben auch für die Arthritis, nicht nur für die Hautbeteiligung. Und du hast dann noch so einen Therapiebaum dargestellt. Was tun, wenn bei uns jetzt also so ein Patient mit einer Psoriasis oder dem Verdacht einer Psoriasis Arthritis auftaucht? Wenn der schon bestätigt ist und die Diagnose sicher ist, dann kann man natürlich auch eine Therapie durchführen. Wenn der Verdacht bestätigt ist, die Diagnose aber noch nicht so wirklich sicher ist, dann brauchen wir vielleicht die Rheumatologen. Wenn der Verdacht unsicher ist, dann vielleicht die klinischen Kontrollen nochmal bei uns abwarten, bevor wir in die Vollen schlagen. Aber wenn es weiter unsicher bleibt oder eben die Diagnose wirklich nicht sicher ist, dann doch wieder die Rheumatologen mit ins Boot holen. Wenn der Verdacht nicht bestätigt ist, klinische Kontrollen machen und da passiert nichts, dann einfach weiter klinisches Follow-up. Ich glaube, das ist ein sehr praktikabler Weg für uns in der Dermatologie, in der Routine, wie wir unsere Patienten behandeln. So, aber wir werden dann auch mit Begriffen konfrontiert, die wir nicht so kennen, zum Beispiel der Begriff MDA. Und jetzt die Frage, wofür steht die Abkürzung MDA, wenn wir uns über Psoriasis Arthritis unterhalten? Müssen wir den Begriff auch nutzen demnächst?
Ja, oder? Ich denke, wir müssen den deshalb benutzen, denn wenn wir uns tatsächlich in den Fahrersitz setzen, um die Psoriasis Arthritis selbst zu behandeln, zum Beispiel nach dem Schema, dann brauchen wir auch diese Begrifflichkeiten, denn das ist wichtig für die Therapiesteuerung.
Super.
Und wir haben schon die erste Antwort, die richtig ist. Und das ist wunderbar so. Und das sagt mir auch, Sie haben wieder toll mitgemacht und aufgepasst. Für die Rheumatologie ist Minimal Disease Activity eigentlich sowas wie unser PASI. Und das ist die Leitschnur, um eine richtige Therapie auszurichten, dass nämlich es nicht mehr zu einer Krankheitsprogression kommt, sondern dass die Krankheit auf dem möglichst niedrigsten Stand eingefroren wird durch die entsprechende Therapie, damit weitere Zerstörung beispielsweise von Knorpel und Knochen verhindert wird. Das ist für die Psoriasis Arthritis extrem wichtig. Und das sollte auch, wenn wir sie nach diesem Schema behandeln, unsere Leitschnur sein. Ob wir den Begriff jetzt immer verwenden müssen, das ist nicht unbedingt wichtig, aber Sie müssen ihn kennen, vor allen Dingen, wenn Sie entsprechende Literatur nochmal nachlesen wollen, um hier mit dieser Begrifflichkeit umzugehen. Super, Sascha, ich finde es begeisternd, wie schnell die richtigen Antworten kommen. Ganz toll. Ja, was kam danach? Auch ein Thema, was wir eigentlich zum ersten Mal bei Derma at Home hatten, nämlich ein Thema zu malignen Tumoren. Und da haben wir uns eigentlich überlegt, wir wollen jetzt nicht das, was Sie ohnehin sehr viel hören, Melanom, BCC oder spinozelluläres Karzinom machen, sondern wir wollen einen absoluten Kenner der Materie, nämlich Professor Gutzmar aus Minden, bitten, mal über seltene maligne Tumoren zu sprechen. Und die hatten wir so als Titelvorschlag: Merkel-Zell-Karzinom, Dermatofibrosarkoma, Protuberanz und mehr. Und das hat er in ganz toller Weise gemacht. Er hat nochmal auf das Merkel-Zell-Karzinom hingewiesen. Das ist tatsächlich unter den seltenen Tumoren ein häufiger. Und es geht ja darum, nicht, dass wir das alle in den Praxen behandeln können, weit davon entfernt. Aber wenn ein Patient kommt, wie zum Beispiel hier in diesem klinischen Bild mit so Knoten, die dann dazu führen, dass subkutane Knoten entstehen, dass wir dann tatsächlich auch mal an eine solche exotische Diagnose denken. Hier eine Intransitmetastase, das Merkel-Zell-Karzinom ist distal und dann geht's los nach proximal. Und er hat auch natürlich darauf hingewiesen, dass das meist eine histologische Diagnose ist. Das heißt, wenn Sie so eine unklare Läsion haben, unbedingt eine Biopsie machen und entsprechend dann nach der Histologie den Patienten an die entsprechenden Zentren überweisen. Und dann wird das gemacht, was hier auf dem Bild steht. Dann wird eine Operation mit Sicherheitsabstand gemacht, mit Sentinel-Knotenoperation und Nachweis. Und vorher wird auch noch sogar mit ganz modernen Methoden wie PET-CT ein entsprechendes Staging notwendig werden. Und er hat dann auch noch mal für die seltenen Tumoren tatsächlich gesagt, so als Fazit im Großen und Ganzen ist nach wie vor die Chirurgie das allerwichtigste Behandlungsmittel, meistens mit relativ großen Sicherheitsabständen. Das DFSP ist natürlich dafür auch ganz bekannt. Sentinel bei Merkel-Zell-Karzinom, wie eben beschrieben. Radiatio ist immer noch ein weit verbreitetes Adjuvans, aber die Systemtherapie macht immer mehr und immer mehr Fortschritte. Zielgerichtete Therapien oder die berühmte Checkpoint-Blockade. Und Sie sehen hier ganz, ganz viele Abkürzungen. Und die hat er uns in seinem Vortrag alle erläutert. Und ich möchte jetzt von Ihnen wissen, wofür die Abkürzung PDS steht.
Ist jetzt nicht politisch, ne? Hm? Ist nicht politisch gemeint.
PDS?
Gab's nicht mal eine PDS-Partei?
Oh, Sascha, wir sind bei Derma at home. Ja. Dann bin ich jetzt
wir
mal
sind
gespannt.
Unpolitisch.
Ja, Wahnsinn, weil Sie aufgepasst haben. Das geht auch so schnell bei Ihnen, dass hier die richtigen Antworten reinpurzeln. Ich glaube, unser Juror hat heute keine Schwierigkeiten der Zuordnung. Ich sehe auch schon eine gewisse Tendenz für eine, muss ich sagen, Siegerin, wenn ich das hier mal so auf dem Chat richtig verfolge. Unser Juror lacht schon. Natürlich völlig richtig, das pleomorphe dermale Sarkom, auch eine Rarität. Aber eben dran denken, dran denken, dran denken. Und deshalb war ich sehr dankbar, dass wir diesen Vortrag in unserem Derma at Home Programm aufgenommen haben.
So, damit war das Jahr aber noch nicht zu Ende. Es ging weiter mit dem Lichenplanus von Professor Wenzel aus Bonn. Auch eine Erkrankung, die man nicht so häufig hört in der Versorgung, aber die häufig ist, wenn wir in die Sprechstunde gucken und die Patienten kommen. Und er hatte noch mal eine Leitlinie zitiert, die 2020 im JRDV publiziert wurde, nämlich zum kutanen Lichenplanus, und hat die leitliniengerechte Therapie dargestellt. Und Firstline ist tatsächlich immer noch die Steroide topisch oder auch intralesionär, je nach Ausdehnung, aber dann die systemischen Kortikosteroide oral oder sogar noch IM in der Leitlinie erwähnt, das Azitretin oder Isotretinoin kann genutzt werden. Azitretin ist tatsächlich auch zugelassen, und das Cyclosporin als Immunsuppressivum abseits der Kortikosteroide. In der Zweitlinientherapie ist dann noch erwähnt worden, dass man UV-Therapien vielleicht auch kombinieren kann mit Azitretin. Topische Calcineurin-Inhibitoren sind untersucht und Sulfasalazine. Aber man sieht eben auch, dass sich eigentlich nicht so viel Neues getan hat bei dem Lichenruber in der Behandlung, sondern dass das eben immer noch die Therapien sind, die wir eigentlich schon viele Jahre immer zur Verfügung haben, die hier genutzt werden. Welche neue Therapie gibt es aber vielleicht am Horizont? Also die Frage, welche Substanzgruppe wird aktuell zur Therapie des Lichenplanus in vielen klinischen Studien untersucht? Und man liest auch immer wieder neue Fallberichte jetzt dazu. Wir haben es jetzt auch immer mal wieder ausprobiert, weil uns das sehr interessiert, weil wir vielleicht doch mit einer neuen Substanzgruppe etwas enger behandeln können. Und zack, es geht gleich so schnell wieder weiter und die ersten richtigen Fragen sind eingetrudelt. Da brauchten wir auch keine Auswahlmöglichkeit schaffen. Sie haben es erkannt, die Jackinhibitoren sind auch beim Lichen planus in der Entwicklung. Und es ist ja allgemein eine Substanzgruppe, die wir einfach jetzt schon zur Verfügung haben und auch, ich glaube, bei vielen anderen Erkrankungen zukünftig auch in der Dermatologie zur Verfügung haben werden.
Die richtige Antwort ist tatsächlich nicht Jack, sondern Jackinhibitoren. Da müssen wir jetzt von der Jury auch Wert drauf legen, dass die erste Antwort Jack-Inhibitoren, Jack ist ja nur Januskinasen und damit kann man nicht therapieren, sondern das ist ja die Zielstruktur, Januskinasen, also die richtige Antwort, Januskinasen-Inhibitoren.
Wir müssen formal richtig bleiben.
Fangfrage, aber absolut, aber wir sind ganz, ganz kritisch, was so etwas angeht. Wunderbar, genau. Wir machen weiter. Und der letzte Vortrag in diesem Jahr im November beschäftigte sich auch mit einem Lichen, aber mit einem ganz anderen Lichen, nämlich dem Lichensklerosus. Und der Lichensklerosus ist ja ein bisschen ein Stiefkind. Und man hört sehr selten auf Kongressen über Lichensklerosus. Allerdings in den letzten Jahren mehr und mehr. Und das liegt auch daran, dass wir mittlerweile eine S1-Leitlinie dazu haben. Und Frau Dr. Kirtschig ist sozusagen die Initiatorin dieser Leitlinie. Und deshalb waren wir sehr dankbar, dass Sie uns einen Vortrag über den Lichensklerosus mit den entsprechenden neuen Daten gehalten hat. Wichtig, und das war ihr, glaube ich, auch sehr, sehr am Herzen gelegen, dass der Lichensklerosus häufig nicht gleich erkannt wird. Die Frauen schon einen Leidensweg hinter sich haben, aber auch durchaus die Männer. Und dass vor allen Dingen, dass der anogenitale Juckreiz ein Leitsymptom ist, bei Frauen über 90% vorhanden für einen frühen Lichensklerosus. Bei Männern ist eben dieses Jucken seltener und tatsächlich stehen dort die Erektionsprobleme im Vordergrund durch die Verengung und Verhärtung der Vorhaut und die entsprechenden Schmerzen. Und nicht alle Erektionsprobleme sind eben auf andere Ursachen zurückzuführen, sondern auch mal auf einen Lichensklerosus des Präputiums. Was auch betont wurde, war eben dysurische Beschwerden oder auch Schwierigkeiten beim Geschlechtsverkehr aufgrund der Vernarbung und Schmerzen. Und das ist natürlich ein bisschen ein Tabuthema, weil wir das gar nicht so oft richtig ansprechen. Aber wir sollten es ansprechen, denn durch einfache Maßnahmen, wie zum Beispiel die Pflege mit einer fettenden Salbe, und sie hatte dort zum Beispiel die Vaseline erwähnt, aber auch das Dexeryl klar benannt, was wir ja auch sehr, sehr gerne empfehlen, kann man sehr viel tun, um Schmerzen, Risse, Fissuren und so weiter eigentlich auch zu verhindern und damit zum Beispiel auch die Schmerzen bei dem Geschlechtsakt deutlich, deutlich weniger zu machen. Und ich glaube, das war ein sehr, sehr guter Vortrag. Und sie hat dann nochmal darauf hingewiesen, dass wir hier entsprechend eine nach wie vor relativ konservative Therapie vertreten, nämlich die dauerhafte Anwendung potenter lokaler Kortikoide. Sie sehen an den Zahlen, 75-90% der PatientInnen profitieren von dieser Therapie. Ich glaube, ganz wichtig war die Betonung auf dauerhaft. Und dass wir ja gerade bei den Klasse-4-Kortikoiden eigentlich immer ein bisschen zögerlich sind, sie dauerhaft zu geben. Beim Lichensklerosus ist es aber ein Muss und eben leitlinienkonform. Bei Männern die Zirkumzision. Sie sehen hier auch 95% profitieren von dieser chirurgischen Maßnahme, die entweder DermatologInnen machen oder Urologen oder andere Chirurgen. Und ich glaube, das war nochmal eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Bei den potenten lokalen Kortikoiden kam aber eine Neuigkeit hinzu. Und danach frage ich Sie jetzt, welches topische Kortikoid wird alternativ zu Clopidogrel zur Lokaltherapie des Lichensklerosus empfohlen? Und hier auch bitte den INN, also den Substanznamen und nicht die Handelsnamen. Donnerwetter, das ging schnell.
Das ging sehr schnell.
Ja. Ja, Sie haben sofort alle offensichtlich die Sendung gehört oder Sie wussten es schon vorher und die Antwort ist schnell gegeben. Es ist das Mometason oder Mometason Furoat, beides ist natürlich richtig. Und das ist eigentlich ein Klasse-3-Kortikoid und ein Kortikoid der vierten Generation, wo vor allen Dingen diese atrophogene Wirkung deutlich geringer ist als beim Clobetasol. Ich glaube, das ist auch der Grund, dass das mit untersucht wurde und warum es jetzt, Sascha, auch in der Empfehlung ist, um uns vielleicht auch ein bisschen die Angst vor dieser dauerhaften Clobetasol-Therapie zu nehmen. Und ja, wunderbar, die Frage beantwortet. Und ja, da sind wir unsere Fragen.
Ja,
eigentlich.
Also ich muss wirklich nochmal sagen, ich habe mich super gefreut, als sie das berichtet hat, weil vor 2-3 Jahren hatten wir sie schon mal gehört, da war es noch nur das Clobetasol.
Elektros, ja.
Und da war es dann halt immer die Frage, die gleich kam, oh, können wir das wirklich auf Dauer machen? Und ich glaube, es gibt so ein bisschen besseres Gefühl, dass wir jetzt auch mit dem Mometason hier leitliniengerecht behandeln können.
Ja, wir haben schon eine frohe Weihnachtenfolie hier für Sie vorbereitet. Sie sehen, das ist typisch Ostsee. Und da warten auch noch so ein paar Weihnachtsmänner auf uns. Und Sie sehen jetzt nochmal eingeblendet, dass unten so als kleinen, wer hat's denn nun geschafft? Und ich frage mal so ins Off, haben wir eine Siegerliste? Sie entwickelt sich also. Vielleicht nochmal, Sascha, die Frage an dich. Was war denn dein Derma? Ja. At-Home-Highlight dieses Jahr.
Ja, schön, dass du fragst. Wir hatten ja auch die Derma News neu in diesem Jahr sozusagen. Da berichten wir auch immer über so Neuigkeiten, die uns aufgefallen sind. Und ich muss sagen, mein persönliches Highlight dieses Jahr war tatsächlich Teil der Derma News, was wir berichtet haben. Denn mein absolutes Highlight war, dass das erste Mal seit wirklich Ewigkeiten eine neue topische Therapieoption eigentlich in die Versorgung gekommen ist, dass wir jetzt topische JAK-Inhibitoren zur Verfügung haben, wie zum Beispiel das Delgocitinib für das chronische Handekzem. Das war mein Highlight dieses Jahr und ich glaube, das ist ein Präparat, was wir sehr dankbar aufnehmen werden für die Versorgung von unseren chronischen Handekzem-Patienten, die wir nicht in den Griff bekommen.
Vor allen Dingen mit dem Delgocitinib ja nicht nur diese Nische der Vitiligo-Therapie, wo wir das Ruxolitinib ja schon ein bisschen haben, aber Delgo, glaube ich, sehr viel breiter einsetzbar. Und ich bin ganz sicher, dass wir in der Zukunft Delgocitinib für vieles anderes verwenden. Das ist schon unter uns eigentlich ein geflügeltes Wort. Wann sehen wir den ersten Patienten mit palmoplantarer Pustulose und Delgocitinib oder einer anderen Erkrankung an diesen Lokalisationen? Und ich glaube, das wird ganz schnell kommen. Und ich kann Sie alle auch nur ein bisschen dazu auffordern. Es gibt ja nach wie vor Muster. Und ich habe heute gerade mit einer Kollegin gesprochen, wo es auch um die Frage Delgocitinib bei palmoplantarer Pustulose ging. Ich glaube, wir alle glauben, dass das funktioniert. Und ich habe gesagt, ja, bestellen Sie doch mal ein Muster. Und vielleicht ist das mal eine gute Idee. Und wenn Sie dann einen Erfolg oder auch einen Nicht-Erfolg haben, dann unbedingt mal berichten. Vielleicht auf einem der vielen Meetings, die wir haben, auch der regionalen Tagungen. Vielleicht ein Case-Report-Poster bei der Tagung unserer Fachgesellschaft im Mai oder bei Derma Kompakt oder bei ähnlichen Veranstaltungen. Ich glaube, das ist sehr, sehr hilfreich, um die Neuigkeiten zu verbreiten, bevor wir das dann lernen aus klinischen Studien, ob so eine Neuigkeit dann auch tatsächlich bei den entsprechenden Entitäten wirksam ist.
Ich höre schon aus deiner Begeisterung, das war auch für dich ein gewisses Highlight dieses Jahr, dass wir die topischen Jahre. Hattest du noch ein anderes Highlight, wo du sagst, das war für dich herausragend dieses Jahr?
Also ich bin nach wie vor total froh darüber, dass wir diesen Phlebologie-Schwerpunkt gemacht haben, weil wir auch wieder von Professor Stücker gelernt haben, dass die Klasse 2 Kompressionstherapie fast einen gewissen Nischenstatus erreicht hat und dass wir viel mehr Klasse 1 therapieren sollten, dann aber auch zum Beispiel auch bei der Ödemprävention die Klasse 1 und das neue Tragen eben nicht morgens an, abends aus, sondern 24 Stunden tragen und dadurch eine deutlich verbesserte Wirkung. Und diesen Klasse 1 Strumpf, den kriegt wirklich fast jeder Mensch, auch ältere Menschen an. Das sind ja auch die Strümpfe, die wir auf Flugreisen anziehen etc. Und das Motto ist ja, besser ein Klasse-1-Strumpf als kein Strumpf. Und ich fand auch nochmal dieses Credo enorm wichtig. Und ich habe, glaube ich, seither gar keinen Klasse-2-Strumpf mehr verschrieben. Und frage alle PatientInnen, denen ich einen Klasse-1-Strumpf rezeptiere, ob sie gut damit umgehen können. Und ich ernte wirklich ein fast einhelliges Ja, sodass ich auch alle nur da auffordern kann, das zu tun. Und selbst bei PAVK, kann man zwar formal diesen Quotienten bestimmen, ob die Durchblutung gesichert ist, aber wenn jetzt, ich sag mal salopp dermatologisch, die Finger oder Zehen nicht nekrotisch sind, dann haben wir eigentlich keine Kontraindikation für einen Klasse-1-Strumpf, wenn gleichzeitig zum Beispiel eine Varikosis vorliegt oder eine Ödemsituation besteht, bei der ja alle Dermatosen sich schwieriger entwickeln, auch schwieriger zu therapieren sind, dass man auch mal ein chronisches Unterschenkelekzem beispielsweise mit einem Klasse-1-Strumpf versorgt und plötzlich spricht die topische Therapie mit Kortikoiden wieder an, was sie vorher nicht gemacht hat. Das war für mich zum Beispiel nochmal ein echtes Highlight.
Kein Strumpf ist keine Lösung.
Kein Strumpf ist keine Lösung. Und lieber dann den Klasse 1 Strumpf. So,
genau.
Jetzt kommt der ganz, ganz wichtige Zettel.
Dankeschön. Es wurde sich extra viel Zeit genommen, damit auch ja kein Fehler passiert. Wir haben das für jede Frage ausgewertet sozusagen und eine Reihenfolge. Und die ist deutlich, ist der Unterschied sozusagen aufgelistet.
Ja, wir mussten auch nicht losen.
Genau.
Und wirklich mit einer sagenhaften Punktzahl ganz, ganz vorne steht Frau Kollegin Sina Lehnert. Also Frau Lehnert, ganz, ganz herzlichen Glückwunsch zu diesem schönen Futterpaket vom Mercato Italiano in Kiel.
Da sind wir fast ein bisschen neidisch.
Genau.
Aber auch die zweite Siegerin kann sich freuen, denn auf Platz 2 haben wir Lena Böhm. Herzlichen Glückwunsch. Und für Sie gibt es hier dieses Paket, das ist hier im Säckle noch versteckt, aber ich kann es schon sehen, da sind die Lebkuchen, die gehen zu Ihnen nach Hause.
Allerdings etwas kleiner, als der Sack es vermuten lässt, möchte ich einschränkend sagen, aber trotzdem viel Spaß damit und auch aufgrund der Geschlechterausgewogenheit, aber auch aufgrund der entsprechend hohen Punktzahl haben wir an Platz 3 Herrn Sebastian Sänger. Auch Ihnen ganz herzlichen Glückwunsch, Herr Kollege Sänger. Freuen uns, dass Sie so toll mitgemacht haben, dass Sie offensichtlich Derma at Home gehört oder gesehen haben oder sogar beides. Und diesen drei Siegern, ich sage nochmal, erster Platz Sina Lehnert, zweiter Platz Lena Böhm und Sebastian Sänger an Nummer 3. Ganz herzliche Glückwünsche vom Derma at Home Team. Und Sascha, dann bleibt uns nur schon die frohe Weihnachten zu wünschen. Und wenn die drei Gewinner, kriege ich gerade noch zu hören, ihre Adresse bitte im Chat einmal uns schreiben, damit sie das Paket auch noch hoffentlich zu Weihnachten bekommen, wäre das super. Und wir machen dann weiter mit unserer Ankündigung fürs neue Jahr.
Genau, irgendwie sind wir dann schon im nächsten Jahr gedanklich. Wir werden Weihnachten genießen und den Jahreswechsel, aber wir sehen uns wieder. Der erste Mittwoch im nächsten Jahr wäre der 1. Januar. Aber da arbeiten wir nicht.
Offensichtlich nicht, nein.
Also insofern treffen wir uns das nächste Jahr am 8. Januar wieder. Das ist dann der zweite Mittwoch im Monat. Und wir werden uns treffen wieder hier online und haben zu Gast den Dr. Per Aries aus Hamburg. Und er wird das Aktuelles zum systemischen Lupus erythematodes vorstellen. Ich glaube auch etwas, was uns sehr interessiert als Dermatologen, denn die Schwelle vom kutanen zum systemischen Lupus ist sehr gering. Man wundert sich manchmal selber, wenn man die Klassifikation an den Tag legt, wie schnell man eigentlich einen systemischen Lupus auch klassifizieren kann und diagnostizieren kann. Und da haben wir mit Herrn Kollegen Aries, einen Rheumatologen aus Hamburg, der auch ganz praxisnah an der Versorgung teilnimmt, der uns da, glaube ich, ganz hilfreiche Informationen geben kann. Da freue ich mich drauf.
Dr. Aries leitet das Immunologikum in Hamburg und hat viele, viele Jahre im Klinikum Bad Bramstedt gearbeitet. Das war das Deutsche Vaskulitis-Zentrum und hat dort wirklich eine enorme Expertise zum Lupus erythematodes entwickelt und nicht nur auf der internistisch-rheumatologischen Seite, sondern er kennt auch die dermatologischen Spielarten. Und beim Lupus erythematodes, ähnlich wie beim Lichenplanus, tut sich therapeutisch in der Zukunft so unglaublich viel, dass es jedes Mal wirklich erhellend ist, seinen Vortrag zu hören und auch die Ausblicke zu erleben, was wir zukünftig zur Therapie dieser wirklich schwer sonst zu behandelnden Krankheit zur Verfügung haben werden. Und ich glaube, Sie werden viel Freude daran haben, abgesehen davon, dass wir noch mal ein bisschen ein Repetitorium zum systemischen LE bekommen. Wir würden uns alle freuen, wenn Sie auch am 8. Januar wieder dabei sind bei Derma at Home. Und es ist nach 9 Uhr, Sascha.
Ja, wir sind ja auch in der Gewinners-Corner jetzt im Moment. Ja, genau. Ganz herzlichen Glückwunsch nochmal an Sie drei. Vielleicht noch einmal, weil das Jahr ist ja zu Ende, nochmal ein Dank an unsere Sponsoren. Sie können sie hier nochmal sehen, hinter uns auf der Tafel. Da muss man schon sagen.
Wir können mal zur Seite gehen, dann können wir es alle nochmal sehen.
Dann können wir auch alle sehen. Ohne die wäre das wirklich nicht möglich. Wenn Sie das hier sehen würden, da gehört wirklich sehr viel Technik dazu. Auch vielen ganz herzlichen Dank an das Technikteam, die immer so verlässlich uns hier unterstützen und an den Organisator hinter den Kulissen. Ganz vielen Dank an die tolle Unterstützung, aber natürlich auch von unseren Sponsoren. Und damit wir dann auch ins nächste Jahr starten können und dieses Format aufrechterhalten können. Gut, und damit sind wir jetzt wirklich am Schluss für dieses Jahr. Und es
du darfst die letzten Stunden noch deinen Geburtstag feiern.
Genau.
Wenn du zu Hause ankommst, und wir verabschieden uns, wünschen Ihnen eine wunderschöne Adventszeit, ein möglichst friedliches Weihnachtsfest und einen ganz tollen Start ins neue Jahr. Und in aller Frische ein Wiedersehen am 8. Januar. Machen Sie es gut und tschüss.